Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass du zu uns sprichst und dass du uns Trost spendest durch dein gutes Wort heute Morgen. Amen. Der christliche Glaube wurde ja schon immer wieder mal in den vergangenen Jahrhunderten in Frage gestellt. Die Existenz, an der Existenz Gottes wurde gezweifelt oder auch daran, dass Gott wirklich gut und allmächtig zugleich sein kann, wenn es doch so viel Böses in der Welt gibt. Und erst vor kurzem habe ich wieder eine Variante dieses Einwands gegen Gott gehört. Da hat jemand gesagt, der ganz bewusst den christlichen Glauben ablehnt, also ich könnte es ja verstehen, wenn Gott zulässt, dass ich leiden muss als ein Mensch, der mit Gott nichts zu tun haben möchte, der ihn ablehnt. Aber wieso verhindert er nicht das Leid bei gläubigen Menschen? Bei Menschen, die ein aufrichtiges Leben führen, bei Menschen, wo offensichtlich ist, dass sie andere Menschen lieben. Warum lässt er ihr Leid zu? Und interessanterweise scheint es genau auch diesen Einwand oder diese Frage zumindest in ähnlicher Form schon in der Zeit der ersten Christen gegeben zu haben. Und da wurde so die Frage aufgeworfen, was ist mit denen, die gestorben sind und an Jesus geglaubt haben. War ihr Glaube nicht irgendwie ein Flop? Hat Gott sie nicht enttäuscht, wenn er sie nicht vor diesem großen Leid bewahren konnte? Zeigt das nicht, dass sie vergeblich an ihn geglaubt haben? Oder anders gefragt, was bringt es mir, an Jesus zu glauben, wenn ich trotzdem leiden und sogar sterben muss? Und der Apostel Petrus gibt uns in seinem Brief eine Antwort auf diese Frage. In Kapitel 4, Vers 6 schreibt er die folgenden Worte. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Und Petrus beantwortet hier die Frage, ob es für die Verstorbenen vergeblich war, ihr ganzes Leben an Jesus Christus zu hängen. Und er sagt, nein. Nein, denn obwohl sie gestorben sind, sind sie nicht tot, sondern sie leben. Obwohl sie gestorben sind, sind sie nicht tot, sondern sie leben. Und das ist eine der herrlichsten Aussagen in der ganzen Bibel. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer in diesem Leben an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das Sterben der Queen hat in den letzten Wochen oder Tagen viel Aufmerksamkeit erregt. Und ich habe auf einer christlichen Nachrichtenplattform Folgendes gelesen. Eine Überschrift zu einem Artikel. Und derjenige, der diesen Artikel geschrieben hat, schreibt dort, The Queen is more alive than ever. Die Königin ist lebendiger als je zuvor. Nach allem, was wir wissen, hatte die Queen, die englische Queen, einen persönlichen Glauben an Jesus Christus. Sie hat mal in einer Weihnachtsansprache 2011 folgende Worte gefunden, um sicher auch ihren persönlichen Glauben an Jesus Christus auszudrücken. Und sie hat da gesagt, obwohl wir Menschen zu großen Taten der Güte fähig sind, lehrt uns die Geschichte, dass wir manchmal vor uns selbst gerettet werden müssen, vor unserer Rücksichtslosigkeit oder unserer Gier. Gott hat eine einzigartige Person in die Welt geschickt. Weder einen Philosophen noch einen General, so wichtig sie auch sein mögen, sondern einen Retter, der die Macht hat, zu vergeben. Irgendwann wurde der Queen dieses Evangelium verkündet. Ich habe mal gelesen, dass John Stott, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, es ist ein evangelikaler Pastor gewesen in England, in London. Er war mal für eine Zeit lang der persönliche Kaplan der Queen und hatte die Möglichkeit, mit ihr Seelsorgegespräche zu führen und sie wahrscheinlich im Glauben zu ermutigen. Und irgendwann, wahrscheinlich früher als diesen Zeitpunkt, hat die Queen dieses Evangelium gehört und sie hat es geglaubt. Und deshalb sagt dieser Verfasser im Einklang mit dem, was wir von Petrus gehört haben, die Königin ist nicht tot. Sie ist lebendiger als je zuvor. Petrus sagt, dass alle Menschen, die in diesem Leben das Evangelium glauben, zwar vor Leid in diesem Leben und selbst vor dem Tod nicht bewahrt werden, aber dass sie ein Leben nach dem Tod erwartet, das nicht einfach irgendwie eine Verlängerung unseres bisherigen Lebens ist, sondern eine Befreiung zu einem neuen Leben, das wir uns selbst in unseren kühnsten Träumen noch nicht vorstellen können. Wenn Petrus hier davon spricht, dass wir ein Leben im Geist führen werden, dann meint er nicht, dass wir, wie der Philosoph Platon das gelegt haben, so ein körperloses Leben führen werden, ohne Körper. Wir haben das schon in Kapitel 3, Vers 18 gesehen, wo Petrus dasselbe, was er hier über Christen sagt, auch über Jesus Christus gesagt hat. Da hatten wir gesehen, dass er schreibt, Christus wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben. Sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Genau dasselbe gilt auch für uns. Wir sterben, aber es ist nur unser irdisches Leben, das dadurch ein Ende findet. Aber danach leben wir ein neues Leben im Geist. Das irdische Leben, oder wenn du eine Übersetzung hast, die dem Urtext näher steht, dann steht da wahrscheinlich bei dir sowas wie das Leben im Fleisch, ist das Leben hier in dieser gefallenen Welt. In der Welt, die Gott geschaffen hat, aber die durch die Sünde des Menschen kaputt gegangen ist, zerbrochen ist. Eine Welt, in der es Krisen, Kriege, Pandemien gibt. Ein Leben, das bedroht ist, jeden Tag von Krankheit und Tod. Und in unserem Fall, natürlich nicht im Fall von Jesus, ein Leben, wo wir selber immer wieder an Gottes Maßstäben für uns scheitern und so das von ihm uns gesteckte Ziel verfehlen und dadurch sogar auch anderen Menschen Schaden zufügen. Aber das Leben im Geist ist ein Leben in Gottes neuer Welt. Und ich habe das schon bei der Predigt zu Kapitel 3 gesagt, einer der hilfreichsten Texte, um diesen Unterschied zu verstehen, was hier gemeint ist, ist 1. Korinther 15. Wir werden das jetzt nicht nochmal lesen, aber Paulus macht da deutlich, dass Jesus durch seine Auferstehung eine ganz neue Welt ins Dasein gerufen hat. Eine ganz neue Welt. Und er ist, wie dann gesagt wird, der Erstling dieser neuen Schöpfung. Eine Welt, die jetzt noch nicht sichtbar ist, aber bald gemeinsam mit den Kindern Gottes offenbar werden wird, sichtbar werden wird. Eine Welt, in der Sünde verbannt ist, in der es kein Leid mehr gibt, in der es keinen Tod mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt, keine Tränen mehr gibt. Und Petrus sagt deshalb ist es nicht vergeblich, in diesem Leben der Botschaft von Jesus Christus Glauben zu schenken. Der Botschaft, dass Gott, wie die Queen es gesagt hat, nicht einen Philosophen oder einen General geschickt hat, sondern einen Retter, der die Macht hat, Sünden zu vergeben. Aus Liebe zu uns hat er das getan, dass wir mit ihm versöhnt sein können und an diesem neuen Leben, was in Christus ist, Anteil haben können. Und wenn wir versucht sind, Gottes Macht und Gottes Liebe in Frage zu stellen und uns zu fragen, wie ist das? Wenn Menschen, die auf Jesus vertrauen, leiden, stellt das Gott in Frage, stellt das seine Macht in Frage, stellt das seine Liebe zu uns in Frage, dann dürfen wir auf diesen Jesus Christus schauen, der gezeigt hat, dass Gott nicht machtlos ist, weil er dieses neue Leben ermöglicht, der gezeigt hat, dass Gott nicht lieblos ist, sondern mit seinem Sohn letztlich dem Leid und der Sünde ein Ende gesetzt hat. Und Jesus ist nicht einfach gekommen, um die Welt hier und da ein bisschen zu verbessern und ein paar der Probleme zu lindern. Nein, er ist gekommen, um durch seinen Tod und seine Auferstehung eine ganz neue Welt zu machen, ein neues Leben zu ermöglichen, frei von Sünde und Schuld, frei von Schmerzen und Leid. Und deshalb ist der christliche Glaube nicht wie so ein Unverwundbarkeitstrank, der uns irgendwie über die Sorgen und Nöte dieses Lebens emporhebt, durch den wir dem Leid in dieser Welt entkommen und mit dem Tod nicht mehr konfrontiert werden. Nein, das Evangelium sagt uns ein zukünftiges Leben zu, in dem es weder Leid noch Schmerz noch Krankheit noch Tod geben wird. Und deshalb ist es so, dass keiner, der in diesem Leben sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, auf diese Hoffnungsbotschaft, keiner hat umsonst geglaubt. Vielleicht sieht es auf den ersten Blick so aus, aber nur wenn man diesen Blick auf das, was nach dem kommt, auf die Ewigkeit aus dem Blick nimmt. Vielleicht sieht es so aus, dass Gott mit uns gescheitert ist, wenn wir leiden oder wenn wir sterben. Aber Petrus sagt hier, nein, sein Plan geht auf mit uns. Er ist perfekt aufgegangen. Vielleicht klingt es paradox, aber in gewisser Weise ist es für den Christen sogar ein Segen, zu sterben. Weil all das, was uns in diesem Leben beschwert, all das, was uns total gegen den Strich geht, unsere Sünde, unsere Krankheiten, unsere Zweifel, all das müssen wir nicht für immer mit uns herumschleppen, sondern wir lassen es im Grab zurück. Und mir ist bewusst, dass der Tod eines geliebten Menschen für die Hinterbliebenen immer noch schmerzhaft ist. Und je mehr wir eine Person geliebt haben, desto größer ist der Schmerz, wenn die Person nicht mehr da ist. Aber unsere Trauer hat nicht einen bitteren Beigeschmack, sondern sie hat einen süßen Beigeschmack, wenn wir wissen dürfen, dass die Person im Vertrauen auf Jesus Christus gestorben ist. Dass sie nicht vergeblich geglaubt hat, sondern sie jetzt lebendiger ist als je zuvor. Ich möchte noch zwei, drei Fragen aufwerfen, die uns bei der persönlichen Reflexion über Gottes Wort anregen können, uns helfen können. Vielleicht die erste und wichtigste Frage ist, hast du die frohe Botschaft der Errettung durch Jesus Christus schon persönlich für dich angenommen? Hast du sie nicht nur gehört, sondern hast du Ja zu dem Angebot der Erlösung in Jesus Christus gesagt? Und wenn du das getan hast, bist du bereit zu sterben in dem Sinne. Du bist bereit, und das sehen wir in dem Vers vorher, vor deinen Schöpfer zu treten. In Vers 5 spricht Petrus davon, dass alle Menschen sich eines Tages vor Gott verantworten müssen. Und wir kommen nicht vor Gott mit unseren eigenen guten Werken oder damit, dass wir irgendwie etwas zu bringen haben, sondern der einzige Weg, vor Gott zu bestehen, ist zu sagen, ich habe nichts zu bringen, aber Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben und er hat für mich das perfekte Leben gelebt. Ich vertraue auf seine Gerechtigkeit, nicht auf meine eigene Gerechtigkeit. Und in diesem Sinne können wir dann Gemeinschaft mit Gott haben, nicht aufgrund unserer Werke, sondern allein auf dem, was Jesus getan hat. Diese Versprechen eines Lebens nach dem Tod, eines neuen Lebens, können die für sich in Anspruch nehmen, die Botschaft von Jesus Christus nicht nur gehört haben, sondern geglaubt haben. Und vielleicht hält dich was zurück. Aber was ist es, was dich zurückhält? Zweitens, vielleicht haderst du gerade mit Gott. Oder du zweifelst daran, dass er wirklich einen guten Plan für dein Leben hat. Dann bitte Gott darum, dass er dir die Augen mehr und mehr öffnet für seine Liebe in Jesus Christus und für den Siegespreis, der dir bevorsteht. Und darum, dass er dir dann hilft, jeden Tag mit Ausdauer weiterzuleben und weiterzulaufen. Und drittens und letztens, wen hat Gott in dein Leben gestellt, damit du ihm oder ihr von dieser wunderbaren Hoffnungsbotschaft zählst? Bedenke, es ist nicht deine Worte oder deine Fähigkeiten, darin liegt keine Kraft, Menschen die Augen zu öffnen für das Evangelium, für Jesus Christus, sondern diese Kraft liegt in Gott allein und in der Botschaft selbst, die neues Leben schenkt, wenn wir anderen davon erzählen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Kann er das gebrauchen durch seinen Geist, um Menschen die Augen zu öffnen, dass auch sie Jesus Christus vertrauen? Lasst uns noch miteinander beten. Herr, wir danken dir für diese Hoffnung, die du uns geschenkt hast, dass wenn wir in diesem Leben auf dich vertrauen, wir leben, auch wenn wir sterben, dass wir sogar lebendiger sind als je zuvor, weil wir ein Leben führen dürfen im Geist, befreit von all dem, was uns in diesem Leben beschwert. Und wir wollen dich bitten, dass wir uns dir ganz anvertrauen und dass wir uns an dieser Hoffnung festklammern, jeden Tag unseres Lebens. Und dass du uns Möglichkeiten gibst, das auch anderen weiterzuerzählen, damit auch sie dich kennenlernen und mit dieser Hoffnung leben und sterben dürfen. Amen.